Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Moon River, wider than a mile. I'm crossing you in style someday. Old dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. To drifters off to see the world, there's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend, my huckleberry friend.
Ich hoffe, Sie sind des Mondes noch nicht überdrüssig. Was wurde nicht alles geschrieben, gesendet zum 50. Jahrestag? Genau heute, vor einem halben Jahrhundert, betrat der erste Mensch den Erdtrabanten. Und bis dahin war der Mond ja eher etwas für Fantasten und für Romantiker. Gleich reisen wir mit Ihnen zusammen über die Erde hinaus und fahren auf dem Mond spazieren. Ich verspreche, vieles von dem, was wir Ihnen bringen, haben Sie sicherlich noch nicht gehört. Hier sind die Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Ach, aus Deutschland und dem Weltall mit Andreas Stopp.
To drifters off to see the world, there's such a lot of world to see. We're after the same. Huckleberry friend, Moon River, and me.
I'm gonna step off the limb now. It's one small step for man, one for.
Ja, man kann es ja gar nicht oft genug hören, diesen Satz, der damals gesprochen wurde, genau vor 50 Jahren, als die ersten Menschen zum ersten Mal auf einem anderen Himmelskörper, auf dem Mond landeten, vor eben genau 50 Jahren. Neil Armstrong und Buzz Aldrin, die beiden waren die ersten, die ihren Fuß in den Mondstaub setzten. Auf dem Mond spazieren zu gehen, von einem solchen Reiseerlebnis mit allen Vorfreuden, mit Ängsten, Aufregungen, davon können natürlich nur wenige Menschen berichten. Charlie Duke war einer der Astronauten, die 3 Jahre dann nach Apollo 11 mit Apollo 16 zum Erdtrabanten flogen. Und Rudi und Rita Schneider besuchten genau diesen Charlie Duke und seine Frau Dottie in ihrer Wohnung in New Braunfels in Texas. Und Charlie erzählte den beiden über Stunden von der Reise seines Lebens mit all ihren Aufregungen und unvergesslichen Eindrücken. Zu dieser Reise mit allen Ihren Eindrücken möchten wir Sie jetzt sehr gerne einladen. Lehnen Sie sich zurück und fliegen Sie mit uns auf den Mond.
Fly me to the moon, let me play among the stars.
Was Frank Sinatra 1964 besang, thematisierte 2 Jahre zuvor John F. Kennedy in seiner legendären Rede in Houston. Kennedys Rede war ein regelrechter Booster für den Flug zum Mond. Booster. So nannten auch die Ingenieure die Triebwerke der Saturn V-Rakete, die die Menschheit vor 50 Jahren zum ersten Mal zum Mond brachte. Brooks Moore war einer derjenigen des Werner von Braun-Teams, die diese Triebwerke entwickelten. Er erinnert sich noch gut an Kennedys Worte.
We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard.
Not because it is easy, but because it is hard. And it was.
Nicht, weil es einfach ist, sondern weil es hart ist. Und das war es wirklich. Von Braun war begeistert und die meisten von uns waren extrem beunruhigt. Können wir das wirklich realisieren? Das ist kein kleiner Schritt, jemanden auf den Mond zu bringen. Wir waren zwar im Erdorbit zu dieser Zeit, aber wir waren noch in den Kinderschuhen.
So we were still in our infancies.
Nicht alle, die davon träumten, auf den Mond zu fliegen, haben es geschafft. Um genau zu sein, es waren bis heute insgesamt nur 12 von vielen Milliarden Menschen, die je ihren Fuß auf einen anderen Himmelskörper als die Erde gesetzt haben. Charlie Duke war einer von jenen 12 Menschen, denen das Schicksal wohlgesonnen war. Die Dukes lebten Anfang der 60er Jahre auf der Edwards Air Force Base in Kalifornien. Charlie arbeitete dort als Testpilot und er hatte sich zu diesem Zeitpunkt um Aufnahme in das Astronautenteam beworben und gehofft.
August, I was selected as a backup crew for Apollo 13.
Im August wurde ich für die Backup Crew von Apollo 13 ausgewählt. Und von unserem Zyklus her bedeutete das, wenn ich zur Backup Crew von 13 gehöre, dann würde ich mit 16 fliegen. Dazwischen lagen 3 Jahre Training als Backup Crew. Und dann zu hoffen, in die Prime Crew von Apollo 16 zu kommen.
Es war ein Wechselbad der Gefühle, das Charlie durchlief. Dazu kam, dass er sein ersehntes Reiseziel, entgegen zu anderen Reisezielen auf der Erde, sehen konnte. Er brauchte nur abends raus in seinen Garten zu gehen und sich den Himmel anzuschauen.
I'm going to go. I know where my landing site is. You could see the general area of Descartes from the Earth.
Ich werde dahin fliegen. Ich weiß, wo mein Landeplatz ist. Man konnte die generelle Landegegend von der Erde aus sehen, die zentralen Highlands des Mondes. Jedes Mal, wenn ich raufschaute, war ich ganz aufgeregt und zählte die Tage bis zum Abflug. Und 4 Tage später würde ich da oben auf dem Mond landen.
Counting the days until I till we launch, and if all goes well, 4 days later we're gonna land on the moon.
Bei dem Flug von Apollo 11, der die ersten Menschen zum Mond brachte, gehörte Charlie Duke zur Support Crew. Er war Capcom, das heißt, er sprach den Funkverkehr zwischen Houston und dem Raumschiff. Er war es, der am 20. Juli 1969 sagte, 30 Seconds, das meinte, ihr habt bis zur Landung nur noch 30 Sekunden Treibstoffreserve. Die erste Landung auf dem Mond, so erzählt Charlie, war nur noch wenige Sekunden von einem Abbruch entfernt. Sie hatten beim Landeanflug zu viel Treibstoff verbrannt, einige Sekunden länger, und sie hätten durchstarten müssen. Und das, wo sie schon fast da waren. Diese Angst, dass selbst im letzten Moment noch etwas schiefgehen kann, war seit damals immer in Charlies Gedanken. Am 16. April 1972 stand die gewaltige Saturn V-Rakete auf dem Launchpad 39A auf Cape Canaveral. In der Kommandokapsel saßen in 110 Meter Höhe John Young, Ken Mattingly und Charlie Duke und lauschten dem Countdown. Für Charlie war es eine Premiere. Er war in seinem Leben bis dahin noch nie mit einer Rakete geflogen. Insofern erlebte er also alles zum ersten Mal.
The thoughts going through your mind at that point is keep counting. Let's go. I'm ready.
Die Gedanken, die dir dann durch den Kopf schießen. Setz den Countdown fort. Es kann losgehen. Ich bin fertig. Nur nicht abbrechen. Keine Probleme. Bitte keine Probleme. Setz den Countdown fort. Nochmal einige Checks, aber alles, was du wirklich tust, ist warten. Warten auf den Liftoff. Und dann kamen wir diesem Punkt immer näher. Alles lief glatt, nichts wurde gestoppt und alles sah nach einem Erfolg aus. Apollo startete seine Triebwerke bei T-8 Sekunden.
Apollo T-8 seconds, they started the engine.
12, 11, 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes.
We have ignition, and that 8 seconds went awfully fast.
Wir haben Zündung. Diese 8 Sekunden vergingen rasend schnell. Wir haben Liftoff. Ich konnte das fühlen und, Mann, ich hatte Angst. Ich war angespannt und unglaublich aufgeregt. Ich habe später herausgefunden, mein Herzschlag war bei 144 pro Minute. Der Herzschlag von unserem Commander John Young war nur bei 70. Ich war während dieser Phase wohl doppelt so ängstlich wie er.
John Young, who was the commander, his heartbeat was only 70. So I was at least twice as anxious as he was about this event.
We're 1350 on the start, Bob. Stand by for mode 1, Charlie.
Charlie Duke, John Young und Ken Mattingly, nun waren sie unterwegs. Das bedeutete alles, aber auch wieder nichts. Bis zum Mond lagen noch 380.000 Kilometer vor ihnen, aber die Hoffnung überwog das Bangen.
Fly me to the moon, let me play.
Nach 1,5 Runden um unseren blauen Heimatplaneten gab es aus Houston ein Go. Die Triebwerke wurden erneut gezündet, um Apollo 16 aus der Erdumlaufbahn in Richtung Mond zu schießen.
As we started off on our way to the moon, we turned our spaceship around.
Als wir unseren Weg zum Mond antraten, drehten wir unser Raumschiff und wir ließen uns schwerelos zum linken Fenster hinübergleiten und sahen aus diesem Fenster das unglaublich Schönste, was ich je gesehen habe. Wir nannten sie Juwel Erde. Und das Juwel Erde hing in der Schwärze des Raumes. Der Anblick nahm uns den Atem. Die Bilder, die wir machten, können die Emotionen nicht wiedergeben, die wir hatten, als wir 16.000 Meilen entfernt zur Erde schauten. Da war sie inmitten der Schwärze des Raumes. Es war eine unglaublich bewegende Erfahrung für mich.
Out there in the blackness of space. It was a tremendously moving experience for me.
Commander John Young, der schon einmal Apollo geflogen war, musste die beiden Fenstergucker regelrecht wieder zur Arbeit zwingen. So hinreißend empfanden sie den Ausblick auf die Wohnstätte der Menschheit. Der Einflug in den Mondorbit verlief glatt. Auf der Rückseite des Mondes tauchten sie in die Mondnacht ein, der Funk riss erwartungsgemäß ab. Charlie prüfte am Navigationscomputer, ob das Bremsmanöver geglückt war. Alles war perfekt und somit meldete er nach Houston.
Fleet 16 has arrived.
A few seconds later, we had this dramatic sunrise. It was just sunlight. There was a sun. In Earth orbit, the atmosphere.
Einige Sekunden später hatten wir einen dramatischen Sonnenaufgang. Es war Sonnenlicht. Da war die Sonne. Im Erdorbit hat man einen sanften Sonnenaufgang. Man fliegt um die Erde, man sieht zuerst ein Glühen in der oberen Atmosphäre, so eine Art von Orange, das anzeigt, gleich kommt der Sonnenaufgang. Und weil der Mond keine Atmosphäre hat, bekommt man nicht diese Vorwarnung. Zack, es ist einfach da, und zwar intensiv. Es war sehr dramatisch. Wir haben zwar keine Musik gespielt, mir kam allerdings die Filmmusik von 2001 Odyssee im Weltraum in den Sinn. Es war ein dramatischer Moment, dort zu sein. Wir sind angekommen. Wir waren so aufgeregt.
To be there. We have arrived. And so we were so excited.
Was für ein Moment. Und unten auf der Erde schaute Charlies Frau Dottie nach oben in den Nachthimmel.
We went out at night and were able to look at the moon and hard to visualize that he was actually that far away.
Wir gingen abends nach draußen und schauten auf den Mond. Es war kaum zu erkennen, wie weit er entfernt war. Einige Leute sagten, da schau, die Kommandokapsel fliegt gerade um den Mond. Das das stimmte natürlich nicht. Das war die Venus. Und ich konnte mit bloßem Auge natürlich nicht sehen, wie die Kapsel den Mond umkreiste. Aber es war für mich kaum vorstellbar, dass mein Mann so weit entfernt war. Um genau zu sein, 380.000 Kilometer entfernt. Für Charlie Duke und John Young war der gute alte Mond nun zum Greifen nah. Charlie und John kletterten aus der Kommandokapsel durch einen Tunnel in die Landefähre und koppelten ab. Kaum hatten sie sich etwas von der Kommandokapsel entfernt, da meldete Ken Mattingly technische Probleme. Das hatte zur Folge, Charlie und John mussten mit der Landefähre erst einmal in der Umlaufbahn bleiben. Der Albtraum eines möglichen Abbruchs lastete 6 Stunden auf ihnen. Da fahren die Gedanken Karussell, sagte Charlie. Doch dann kam aus Houston die erlösende Nachricht.
Situation is go for landing.
Charlie meinte, die geglückte Landung löste bei uns eine Eruption von Gefühlen aus. Dies sind die letzten Sekunden vor dem Aufsetzen im Mondstaub.
Contact. Stop. Wow! Oh, man! All around is finally here, Houston.
The feelings that I had, other than just feeling right at home, was a feeling of it was so exciting. It was an adventure. If you can imagine a 5-year-old on Christmas morning and birthday and...
Die Gefühle, die ich dort hatte, waren anders als hier zu Hause. Es war so aufregend. Es war ein Abenteuer. Kannst du dir vorstellen, was in einem 5-Jährigen vorgeht, wenn er Weihnachten, Geburtstag und Ferien gleichzeitig hat? Diese Art von Aufregung war es, die uns packte. Wir waren wirklich wie 2 5-Jährige. Wir waren so aufgedreht. Wir hüpften herum, wir lachten, wir juxten. Wir hatten eine tolle Zeit. Wir waren einfach überdreht. Natürlich, wir hatten noch eine Menge Arbeit und wir erledigten das selbstverständlich alles sehr ordentlich.
Vor ihnen hatten 8 Menschen ihren Fuß in den Staub des Mondes gesetzt. Nun brannten Nummer 9 und 10 darauf, dies auch zu tun. Die Gewöhnung an die deutlich geringere Gravitation des Mondes kam erstaunlich schnell, erzählt Charlie. Es war herrlich, durch einen sanften Druck in den Fußspitzen recht große Hüpfer zu vollziehen. Charlie und John hatten den Auftrag, das Gelände nicht nur zu Fuß, sondern mittels eines, fast könnte man sagen, eines Jeeps zu erkunden. Der Jeep hieß Lunar Rover und den hatte David Stevenson mitentwickelt.
Das ist ein Fahrzeug mit Allradantrieb. Jedes Rad hat seinen eigenen Motor. Selbst wenn 3 der Elektromotoren ausfielen, konnte es immer noch fahren. Es war komplett zusammengefaltet und in einem speziellen Geräteraum im unteren Teil der Landefähre untergebracht. Es war wie ein Jack-in-the-Box und entfaltete sich selbst, als die Astronauten es aus dem Geräteraum nahmen.
Die Reifen des Lunar Rovers waren wegen der hohen Temperatur des Mondstaubs nicht aus Gummi, sondern aus Klavierseiten konstruiert. Charlie erinnert sich noch sehr lebhaft an seine Querfeldeinfahrten über Stock und Stein, denn Wege gibt's dort nicht. Auf dem Mond ist alles Offroad, lacht Charlie. Und was passt zur Offroad-Fahrt in der staubigen Kraterwüste des Mondes besser als der bekannte Walzer aus Charlies Lieblingsmusik, dem Film 2001 Odyssee im Weltraum? Traum.
The moon was very rough as we drove the car. You quickly you go over a ridge and down into a little valley.
Der Mond war sehr rau, als wir mit dem Auto fuhren. Es ging sehr schnell über einen Berg, kam in ein Tal und schon hatten wir die Sicht auf unsere Landefähre verloren. Das ging immer weiter so, in kurzen Abfolgen. Über einen Hügel, runter in die Senke, dann wieder rauf und runter ins Tal. Wir mussten immer schauen, dass wir die kleinen Krater und Steine umrundeten. Trotzdem hatten wir nie das Gefühl, wir hätten die Orientierung verloren. Wir hatten immer die größeren Geländemerkmale im Auge. Ich hatte die Aufgabe, uns zu den Zielen zu navigieren, die wir ansteuern sollten. John war der Fahrer des Autos. Wir hatten viel Spaß mit dieser Fahrerei, besonders als wir am 2. Tag auf den Gipfel des Stone Mountain gefahren sind.
Vom Gipfel des Stone Mountain, der etwa 200 Meter über dem Gelände lag, konnte man sogar die Krümmung des Horizonts sehen, da der Mond nur ein Viertel so groß wie die Erde ist. Charlie und John übten natürlich das Fahren mit dem Lunar Rover in der Nähe der Landefähre, bevor es richtig losging. Sie nannten das den Moon Grand Prix. Dabei machte der Rover sogar so große Sätze, dass er fast mit allen vier Rädern abhob.
Man, you are really bouncing.
Is he on the ground at all?
That's 10 kilometers.
Mit dem Lunar Rover ging es in der grauen Staubwüste von Krater zu Krater, insgesamt 28 Kilometer weit. Ziel war ein besonders großer Krater, der war immerhin halb so groß wie der bekannte Meteorkrater in Arizona.
This crater was 500 meters in diameter, about 100 meters deep. And our objective was to sample the rocks around.
Dieser Krater hatte 500 Meter Durchmesser und war 100 Meter tief. Auf der gegenüberliegenden Seite waren einige große Felsen. Auf unserer Seite war der Kraterrand so steil, wir konnten den Boden nicht sehen. Wir mussten aufpassen, nicht zu nah an den Rand zu gehen, denn wenn man da runterfallen würde, selbst wenn man den 100-Meter-Sturz überleben würde, da wärst du nie mehr rausgekommen. Wir mussten also sehr, sehr vorsichtig an dieser Stelle sein.
Nach drei Tagen hatten Charlie und John nicht nur unvergessliche Eindrücke, sondern auch 95,8 Kilo Mondgestein gesammelt. Die gesammelten Proben wurden fachgerecht in der Landefähre verstaut und das Lunar Module für den Rückstart zur Erde vorbereitet. Und wieder gab es einen Countdown, diesmal für den Rückstart zur Erde.
What a ride, what a ride.
What a ride. Charlie wunderte sich über die rasche Beschleunigung. Nun waren sie wieder unterwegs, um Ken Mattingly in der Kommandokapsel zu treffen, der den Mond zwischenzeitlich 64 Mal umrundet hatte. Das Rendezvous klappte und der Rückschuss zur Erde auch. Nach etwa einem Drittel des Weges zwischen Mond und Erde stand noch ein Weltraumspaziergang auf dem Programm.
On the ninth day we had a spacewalk, where Ken Mattingly was to go outside, go to the back of the spacecraft.
Am neunten Tag hatten wir einen Raumspaziergang. Ken Mattingly musste unser Raumschiff verlassen und am hinteren Ende zwei große Filmmagazine von Kameras bergen. Das waren Filme, die er während des Orbits geschossen hatte, während wir drei Tage auf dem Mond waren. Mein Job war es, hinter ihm herzuschweben, in der Ausstiegsluke zu bleiben und ihn zu sichern. Das war einmal mehr eine unglaubliche Erfahrung. Als ich mich umschaute, rechts hinter mir, da war die Erde, 180.000 Meilen entfernt. Sie war sehr klein und sah wegen des Tag-Nacht-Schattens fast aus wie der Mond. Und als ich meinen Kopf drehte, sah ich auf der rechten oberen Seite den riesigen Vollmond, 50.000, 60.000 Meilen entfernt. Und du konntest zwar nicht den Rest der Landefähre, aber sehr genau die Landestelle erkennen. Dazwischen war die Schwärze des Raums.
Zwei Tage später zog die Anziehungskraft der Erde sowohl optisch als auch physisch die Erdlinge mit wachsender Kraft unwiderstehlich an. Die Erde war von einer scheinbaren Mondgröße zu einem riesigen Ball in der Schwärze des unermesslichen Weltraums angewachsen und der Landeanflug begann mit dem Eintritt in die Erdatmosphäre. Ab etwa 100.000 Fuß, das sind circa 30 Kilometer, kamen sie regelrecht senkrecht herunter. Bei 23.000 Fuß kam der erste Führungsfallschirm und bei 10.000 Fuß die drei Hauptschirme. Die entfalteten Fallschirme waren schon fast die halbe Miete. Viel konnte jetzt nicht mehr schief gehen, oder doch?
Kurz bevor wir im Wasser landeten, erhob ich mich etwas und konnte aus dem Fenster sehen, wie nahe wir am Flugzeugträger waren. Die Helikopter kamen schon. Der Splashdown war ein ganz schöner Einschlag. Mattingly hatte die Höhe ausgerufen. Er rief 400, 300, 200, 100. Und als er 100 sagte, knallten wir auf den Ozean. Ich hatte meinen Kopf noch nicht richtig an die Rückenlehne gepresst. Deshalb schlug ich ziemlich unglücklich auf die Kopfstütze. Genau in diesem Moment flippten wir kopfüber und waren mit unserer Ausstiegsluke unter Wasser.
aber die Balance richtete uns schnell wieder auf. Wir waren okay und wir waren sicher gelandet.
The spacecraft righted itself and we were up, upright. They knocked on the door and they said, thumbs up. They gave us a thumbs up.
Sie klopften an die Tür und hielten den Daumen hoch. Wir öffneten die Luke, atmeten wieder frische Luft. Und es war schön, wieder zu Hause zu sein.
Breathe some fresh air and be back on board at home again.
Follow control Houston to make the distance from the ship about 1 mile.
Es folgten die üblichen Prozeduren der NASA nach einem Mondflug und nach 2 Tagen die Rückkehr zur Familie. Am Morgen danach, man sollte es nicht glauben, ging es wieder zur Arbeit bei der NASA. Das Beeindruckendste, so meint Charlie später in der Rückschau, war für ihn nicht nur der Aufenthalt auf dem Mond, sondern der Anblick der Erde in der unendlichen Schwärze des Raumes. Die Erde, das blaue Juwel, auf dem alles stattfand, was Menschheitsgeschichte je bedeutete. Charlies Hoffnung und Sorge deckte sich trotz einer Zeitspanne von fast 50 Jahren mit der von Greta Thunberg. Die Hoffnung, dass wir diese, unsere einzige Wohnstätte für alle zukünftigen Generationen bewahren und in ihrem natürlichen Gleichgewicht halten.
Ja, was für ein Abenteuer. Von viel weiter weg können wir Ihnen wohl kaum Reisenotizen anbieten. Alle Interviews und O-Töne sind exklusiv aufgezeichnet worden in der Wohnung von Charlie und Dottie Duke in New Braunfels in Texas. Rudi Schneider, unser Spezialist für alles, was von Menschenhand gemacht durch die Lüfte fliegen kann, der hat das alles besorgt. Danke dafür. Während wir Ihnen jetzt die Nachrichten liefern, bauen wir eine Leitung nach Tokio. Von dort berichten wir Ihnen über die Reise junger Musiker durch Japan, volles Programm. Danach geht es noch zum Schloss Steinort in Masuren, spielte eine Rolle beim Hitler-Attentat 20. Juli 1944. Und danach haben wir dann noch genug Zeit, an der Elbe spazieren zu gehen. Vor dem Hintergrund, dass dieser Fluss damals geteilt war. Wir blicken also zurück, 30 Jahre nach der Einheit. Also, kommen Sie mit. Come fly with me. Bis gleich.
Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come on and fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come on, fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near, you may hear all the angels cheer, because we're together weather-wise. It's such a lovely day. Just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. It is perfect for a flying honeymoon. They say, come fly with me, let's fly away.
Deutschlandfunk. Sonntagsspaziergang.
Ehe wir uns aus berufenem Mund erklären lassen, was wir da gerade hören, und wir werden es auch noch ein wenig hören. Daniela Wiesler in Osaka, können Sie uns hier in Köln gut hören?
Ich kann Sie prima hören. Hallo, guten Tag, Herr Stopp.
Das ist ja fast wie in alten Zeiten, als Sie lange Zeit in Japan waren und die Hörerinnen und Hörer eingeführt haben in die japanische Kultur, die Sie über Monate, anderthalb Jahre selber kennengelernt haben. Damals ist schon eine Weile her. Das Herz, Ihr Herz hängt weiter an Japan. Diesmal sind Sie da. Wo genau? Und Sie sind auch nicht alleine da. Erzählen Sie.
Genau, diesmal bin ich in Osaka und tatsächlich nicht allein, sondern mit einer wirklich großen Gruppe unterwegs, und zwar auf Konzertreise mit dem Symphonischen Jugendblasorchester der Rheinischen Musikschule Köln, das wir auch eben gerade gehört haben. Das sind 80 junge Menschen aus Köln und Umgebung. Hier dabei sind jetzt 62, sie sind so zwischen 12 und 25 Jahre, im Schnitt so um die 16. Die spielen auf einem sehr, sehr hohen Niveau, das hat man, glaube ich, auch gehört. Sie haben schon einige Preise gewonnen, und seit sie beim renommierten World Music Contest in Kerkrade Gold geholt haben, bekommen sie auch viele Einladungen ins Ausland, nach Italien, nach Spanien und jetzt eben zum zweiten Mal auch nach Japan. Und das Ganze wird finanziell unterstützt vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, eben um die Begegnung und den kulturellen Austausch zwischen den deutschen und japanischen Jugendlichen über diese Brücke der Musik eben zu befördern. Und es gab extrem viele private Spenden, muss man auch sagen, von privaten Menschen und Organisationen, um diese Reise zu ermöglichen, und natürlich auch einen Eigenbeitrag, den man leisten musste.
Geben wir uns noch ein paar Sekunden hin dieser Musik des Symphonischen Jugendblasorchesters der Rheinischen Musikschule. Und wir stellen uns vor, dass diese 80 Jungen und Mädchen, nehme ich an, nun alle da in Osaka sind und gespielt und musiziert haben. Wir hören kurz noch mal rein und dann erklären Sie uns, wie genau dieses Stück heißt und von wem es stammt.
Gerne.
Das hört sich ja gigantisch und bombastisch an. Die Japaner hätten ja auch eine Kombo bestehend aus 5 Mann einladen können. Nein, 80. Was hören wir? Daniela Wiesler live aus Osaka.
Wir hören das Lied ohne Worte. Das habe ich in den vergangenen Tagen hier in Japan ganz oft gehört. Zuletzt erst vor einer Stunde beim fulminanten Abschlusskonzert hier in der Konzerthalle von Niagawa auf der ganz großen Bühne. Und mir geht immer noch jedes Mal das Herz auf, wenn ich das höre. Rolf Rudin hat es geschrieben, der vielleicht bedeutendste lebende Komponist, der deutsche lebende Komponist, der international fast bekannter ist als in Deutschland selbst. Und der Leiter des Symphonischen Jugendblasorchesters, Michael Rosinus, hat dieses Stück ausgewählt, weil er sich unter anderem auf die Fahnen geschrieben hat, mit dem Orchester, mit seinem Orchester, die rare deutsche Originalmusik als Botschafter ins Ausland zu tragen. Offenbar mit ziemlich großem Erfolg. Gerade das Lied ohne Worte kam hier bei den Konzerten ganz besonders gut an. Bei den Japanern sind überhaupt Deutsche und deutsche Komponisten sehr beliebt, als absoluter Spitzenreiter nach wie vor Beethoven. Beethovens 9. wird ja hier alle Jahre wie eine Art Weihnachtsoratorium immer in der Zeit von Neujahr gespielt und jeden Dezember allein in Tokio 80 Mal aufgeführt. Teilweise auch mit Chören, die aus 10.000 Menschen bestehen in der großen Budo-Halle in Tokio.
Wie kommt das denn, dass gerade Beethoven so oft gespielt wird dort?
Das hat uns der deutsche Generalkonsul hier in Osaka, Werner Köhler, erklärt, der das Symphonische Jugendblasorchester, das SJBO, um es mal kurz zu machen, Köln, eingeladen hat zum Empfang diese Woche. Diese Beethoven-Tradition geht zurück auf Bando, ein Lager für deutsche Kriegsgefangene im Ersten Weltkrieg auf Shikoku in Japan, das sehr bekannt wurde, weil dort eine vergleichsweise sehr liberale Lagerleitung ein ziemlich kreatives Gefangenenleben erlaubte. Es gab dort eine deutsche Bäckerei, eine Zeitung und eben ein Orchester. Und Dort wurde am 1. Juni 1918, also vor genau 101 Jahr, das erste Mal auf japanischem Boden Beethovens Neunte aufgeführt. Aber die Japaner haben ohnehin eine sehr enge Verbindung zur Musik. Fast jeder Japaner spielt ein Instrument und viele auf wirklich sehr hohem Niveau. Es gibt in Japan zum Beispiel über 14.000 Klassik-Hobby-Orchester. Und das hat unsere deutschen jungen Musiker sehr beeindruckt. Die Schüler, die wir getroffen haben, die proben wirklich auch alle 3 bis 4 Stunden jeden Tag, 6 Tage die Woche. Und das geht hier schon bei den Neunjährigen so los. Und das findet alles hier in der Schule statt. Die Instrumente werden gar nicht mit nach Hause genommen, weil zum Üben die Wohnungen viel zu klein und hellhörig sind. Und auch das Publikum ist ein anderes hier in Japan. Neben mir sitzt der Leiter des Symphonischen Jugendblasorchesters, Michael Rosinus. Er kommt gerade vom Get-Together nach dem großen Konzert noch im schwarzen Anzug, trotz tropischer Temperaturen, 33 Grad ist es hier, Luftfeuchtigkeit 81%. Herr Rosinus, was unterscheidet für Sie so einen Auftritt in Japan von einem im Rheinland?
Es ist der Umgang mit der Harmoniemusik, mit der Blasmusik, die große Offenheit, das Nicht-Spartendenken, sondern einfach nur das offene und würdige Zugehen auf die Musik.
Hören die anders zu?
Ich würde sagen, die sind unvoreingenommener, wenn ein Blasorchester auf der Bühne sitzt.
Und stiller, oder?
Wesentlich stiller, ja. Der Applaus ist auch etwas ruhiger, aber sehr, sehr herzlich.
Und Sie müssen jetzt sehen, Andreas Stopp, wie wir hier gerade sitzen, denn das ist total lustig. Wir sitzen in der Dirigenten Umkleidekabine. Die hat Tatami-Matten und wir sitzen hier alle auf Tatami-Matten, knien mehr oder weniger auf dem Boden und wir machen also hier quasi ein japanisches Interview.
Ja, und das wird ja wahrscheinlich auch genau das sein, was die jungen Leute ja interessiert. Sie berichten uns ja über diesen Austausch der jungen Leute, welcher ja ein Kulturaustausch ist. Treffen denn die Youngsters aus Deutschland mit den japanischen Gleichaltrigen zusammen?
Absolut. Es gab in den vergangenen 5 Tagen Austausch und Konzerte mit 3 japanischen Schulen. Die erste war die Daiichi High School in Gifu. Das ist 200 Kilometer nördlich von Osaka. Da sind die Klassen 10, 11 und 12, eine Privatschule mit 600 Schülern, teilweise auch dort im Internat lebend. Und da haben die deutschen und die japanischen Jugendlichen gemeinsam geprobt, in der Schulkantine gegessen. Die deutschen Musiker konnten ein bisschen am Unterricht teilnehmen, bekamen auch einen Koto-Unterricht 1:1 von den japanischen Schülern. Also Tipps, wie man mit diesen krallenartigen Pleck drin, diese 13 Seiten Zupf dieses uralten höfischen japanischen Instruments. Das ist so eine Art riesige Zither, die am Boden kniend gespielt wird. Und am nächsten Tag wurde dann auch ein gemeinsames Konzert gegeben in einer riesigen Halle vor über 600 Gästen. Und ganz rührend war, wir, das deutsche Orchester, wurden wirklich empfangen wie die Popstars. Da wurden riesige Banner aufgehängt mit Willkommensgrüßen. Vor die Toiletten waren extra zu den Kanji-Schriftzeichen auch deutsche Schilder gemalt. Es gab ein Spalier von winkenden Kindern und Jugendlichen überall hingen, die aus den Fenstern und riefen und wollten Selfies machen, vor allem natürlich mit den blonden Jugendlichen. Und es wurde ein unglaublicher Aufwand getrieben, weil man muss ja wie fast überall in Japan auch in manchen Schulen die Schuhe ausziehen. Deswegen wurden riesige Kartons mit 70 Kunststoffpantoffeln rangeschafft. Und weil man ja zwischen dem provisorischen Probenraum und der Konzerthalle noch Schulhof hatte, wurden dann etliche Meter roter Teppich für die deutschen Gäste ausgebreitet. Und weil es nun ausgerechnet zum Konzert wie aus Eimern schüttete, hier ist nämlich gerade dieses Waschküchenwetter, wie gesagt 33 Grad, 81 Grad Luftfeuchtigkeit und dieser Regen, der Blasen auf den Boden wirft. Und da wurde jeder von einzeln von Schülern und Lehrern mit einem Regenschirm abgeholt und damit die teuren Instrumente nicht nass werden, wurde extra ein Transporter rangeschafft, der dann eben die wenigen Meter von Dach zu Dach hin und her gefahren hat. Also es war alles sehr, sehr besonders. Und Konzerte im schicken Schwarzen mit türkisfarbenen Plastikbadeschlappen an den Füßen gibt man ja auch nicht alle Tage.
Konzerte in Plastikbadeschlappen. Naja, das wird zu den Dingen gehören, die jungen Leute da besonders beeindruckt haben. Daniela Wiesler, wir haben noch so 3 Minuten, uns von Ihnen live aus Osaka erzählen zu lassen. Was hat die Jugendlichen denn sonst noch so beeindruckt? Was haben die Ihnen erzählt?
Schwer beeindruckt waren die von der Disziplin, die dort herrscht. Die Schüler tragen ja wie fast überall in Japan eine Schuluniform. Sie haben den deutschen Jugendlichen erzählt, dass jeder Tag komplett durchgetaktet ist, vor allem für die Internatsschüler. Also aufstehen 6.20 Uhr, Morgenappell, Putzen der Klassenräume, 4 Stunden Musikprobe bis 19 Uhr, bis zur Bettruhe um 9 Uhr, vorher Handy abgeben, das Schulgebäude darf nicht verlassen werden, das jeweils andere Geschlecht ist komplett tabu, sonst wird man der Schule verwiesen mit 17 oder 18. Also von dieser Konsequenz und Disziplin waren die meisten sehr fasziniert und wollten definitiv nicht tauschen mit den japanischen Schulkollegen. Neben mir sitzt jetzt Johanna Sauer. Sie ist die Jüngste im Orchester, 12 Jahre alt. Sie spielt Klarinette. Und für sie war das die allererste Reise nach Asien. Johanna, das nimmst du mit nach Haus von diesem Austausch. Was waren für dich die stärksten Eindrücke?
Also die Japaner sind alle ziemlich hilfsbereit. Das hat man ja auch, wie eben schon gesagt, mit den Regenschirmen gemerkt. Aber was mir auch aufgefallen ist halt, was du auch gerade eben schon gesagt hast, die Disziplin. Also die sehen alle gleich aus. Der ganze Tag ist durchgeplant. Und hier jetzt auch auf dieser Daiichi High School, da mussten die ja wirklich schon für ihre Zukunft genau festlegen, was sie machen wollen. Das war dann entweder Sport oder Musik da. Und dann wurde auch erwartet, dass sie genau das machen und die durften zum Beispiel auch nicht beides machen. Das hat mich sehr beeindruckt auch und teilweise auch schockiert.
Und du hast aber noch eine andere Seite von Japan kennengelernt.
Ja genau, wir waren vor 2 Tagen in Kyoto bei einem buddhistischen Tempel. Das war für mich eines der schönsten Erlebnisse in Japan, weil da war eine ganz schöne Atmosphäre und die hatten da super tolle Rituale. Und wie zum Beispiel, wenn man betet, also das habe ich dann auch gemacht, obwohl ich eigentlich gläubig bin, muss man erstmal so einen Gong betätigen und es hatte dann auch so eine schöne Farbe, was auch so die Atmosphäre beigetragen hat. Und es gab auch so Wasserbehälter, womit man sich dann gewaschen hat. Und was ich noch ganz toll fand, man konnte ein Horoskop machen und da gab es dann so von die Glücklichste bis das Unglücklichste und ich habe leider das Unglückliche gezogen, aber dann haben die das so gemacht, dass man das Horoskop dann an so einen Zaun bindet und dann wird das sozusagen verbrannt und dann ist das Unglück auch schon wieder weg und das fand ich sehr schön und auch halt einfach, da habe ich mich sogar wohl gefühlt, obwohl ich eigentlich fremd war.
Das wünschen genau, wir uns alle.
In Kyoto, um nochmal die andere Seite kennenzulernen von Japan, haben da auch, das muss ich noch kurz erzählen, Joe Okada getroffen. Er ist bekannt als der letzte Samurai, der älteste Stadtführer und bekannteste in Kyoto. Er war schon in der David Letterman Show. Er sieht aus wie ein Samurai mit so einem weißen langen Zopf und langen weißen Bart im Kimono, macht seit 40 Jahren Schwertkunst und hat den Schülern auch dieses japanische Katana-Art gezeigt, also in der Luft irgendwelche Äpfel zerschneiden. Und er hat ihnen auch erklärt über das Verhältnis der Deutschen und Japaner in den letzten 100 Jahren. Er hat selbst noch den letzten Krieg miterlebt. Das hat die Schülerinnen und Schüler auch total beeindruckt. Hat viel über Samurai erzählt. Und was ganz schön war, er hat gesagt, dass Samurai und Musiker vieles gemeinsam haben, was sie ausmacht. Der unbedingte Wille, der klare Geist, Selbstdisziplin, das Streben nach Perfektion und das Überwinden der Zeit. Das fand ich sehr schön.
Da müssen Sie noch mal ins Studio zu mir kommen. Ja, nur wir wissen, Sie könnten die ganze Sendung locker füllen. Wir müssen mal schauen. Wir wollen noch nach Steinort und an die Elbe. Deswegen haben wir nicht mehr viel Zeit. Daniela Wiesler, Sie werden uns berichten über den letzten Samurai, den Sie da getroffen haben, wenn Sie zu mir zu Besuch ins Studio dann kommen. Was denken Sie abschließend? Wie ist Ihr Eindruck? Was hat dieser Orchesterbesuch auf der japanischen Seite bewirkt?
Ich denke ganz viel. Man merkt, dass die beiden Kulturen sich einfach gegenseitig beflügelt haben. Es hat wirklich viel Eindruck auf beiden Seiten hinterlassen, was anders ist im Leben von deutschen und japanischen Jugendlichen, aber auch was die beiden auch vereint, auch über die Musik. Die haben sich gegenseitig Lieder vorgespielt und gesungen, japanische und deutsche. Und ein japanischer Schüler sagte zum Abschied, Köln, das war bisher nur ein weit entfernter, unbekannter Ort. Jetzt hat er für uns durch euch ein Gesicht bekommen. Und das fand ich wunderschön.
Und Sie haben uns noch ein Musikstück empfohlen. Auch sind Interpreten eben die Jugendlichen des Symphonischen Jugendblasorchesters der Rheinischen Musikschule, mit dem Sie, Daniela Wiesler, gerade in Osaka sind. Was werden wir da jetzt hören?
Wir hören jetzt Takarajima, aber vielleicht möchte Herr Rosinus ganz kurz noch sagen, oder soll ich? Gut, also Takarajima, Schatzinsel heißt das übersetzt. Es ist von Toshio Mashima, in Japan super bekannter, berühmter Komponist. Das gehört zum festen Repertoire der japanischen Orchester. Wird hier auch oft als Zugabe gespielt. Und wir haben das heute gerade vor einer Stunde auch erlebt. Die Japaner rasten einfach aus, wenn das aufgeführt wird. Es kamen Menschen auf die Bühne, Kinder, die dann mitgespielt haben. Jeder kennt das. Es wird überall gespielt und da gehen die Japaner richtig, richtig, richtig aus sich heraus. Das war ganz wunderbar.
Das hören wir jetzt noch mal ein bisschen. Ist morgen schon wieder Abflug?
Genau, morgen ist Abflug, morgen früh schon. Das heißt, wir machen jetzt noch ein bisschen Sushi essen. Wir gucken mal, was heute Abend die Ergebnisse der Oberhauswahlen in Japan sagen. Das wird in einer Stunde veröffentlicht. Aber ansonsten lassen wir uns jetzt einfach ein bisschen treiben und feiern den Erfolg.
Und wir freuen uns, dass Sie haben uns live und direkt berichten können. Daniela Wiesler aus Osaka. In diesem Zusammenhang ganz herzlicher Dank an allen bei uns hier im Hause Deutschlandfunk und Deutschlandradio, die an der Technik arbeiten und so hervorragend diese Verbindung ins ferne Osaka zu Ihnen haben herstellen können, dank unserem Schaltraum und unserer Technik. Daniela Wiesler und allen Jugendblasorchestermitgliedern, kommen Sie gut wieder zurück nach Deutschland und bald sind Sie wieder im Studio und erzählen über die Heimat Ihres Herzens, über Japan. Auf Wiederhören nach Osaka.
Sayonara aus Osaka. Sayonara aus Osaka.
Also heute katapultieren wir Sie, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer des Sonntagsspaziergangs, wirklich durch die Welt, im Weltall, also noch drüber hinaus und gerade eben Japan, Osaka. Jetzt geht es zurück nach Europa, nach Masuren. Ich hole ein wenig aus. Am 20. Juli 1944 versuchte ja bekanntlich eine Gruppe von deutschen Offizieren Adolf Hitler zu ermorden, bekanntlich vergebens. Einer der Attentäter aus dem Kreis um Graf Stauffenberg war Heinrich von Lehndorf, Offizier der Wehrmacht und Gutsbesitzer in Ostpreußen. Sein Herrenhaus in dem kleinen Ort Steinort war nur 20 Kilometer von Hitlers Wolfsschanze entfernt, dem Schauplatz des Attentats. Heute ist dieses Schloss Steinort verfallen, steht leer, aber mehrere Initiativen bemühen sich, es zu retten und einer neuen Nutzung zuzuführen. Judith Leister, meine Kollegin, hat sich in Masuren umgesehen.
Wenn man mit dem Zug von Warschau zur Masurischen Seenplatte unterwegs ist, wird es zusehends einsamer. Ab und an kommt ein Dorf, auf einem Feld zieht ein Traktor eine Staubwolke hinter sich her. Seen gleiten vorbei, umgeben von Schilf. Manchmal blinkt ein Segel durch die Bäume. Die Masurische Seenplatte ist ein Wasserweg von insgesamt 130 Kilometern Länge, ein Paradies für Segler. Schloss Steinort liegt genau auf der Hälfte des Wasserwegs. Der VW-Bus holpert unter alten Eichen und Lindenalleen entlang. Nur 60 Kilometer sind es von hier bis zur russischen Grenze, die zugleich EU- und NATO-Außengrenze ist. Schließlich ein Schild, Stinort Duji, Großsteinort. Links liegt der kleine Hafen mit 200 Booten, rechts auf einer Anhöhe, etwas verborgen hinter Speicher, Gesindehaus und Gestüt das Schloss, mit Blick auf den Steinorter See. Der Putz an der Fassade bröckelt, die Fenster sind mit Plastikplanen verhängt und vergittert.
Die schlimmste Zeit für das Schloss kam erst nach der Wende, weil dann hat das die Gemeinde übernommen, die Kasse war leer, die Gemeinde wollte das ganz schnell verkaufen.
Piotr Wagner ist Hilfskraft der deutsch-polnischen Stiftung Kulturpflege und Denkmalschutz und ihrer polnischen Partnerstiftung, die seit 10 Jahren um den Erhalt des Schlosses ringen. 2009 hat die polnische Stiftung das Schloss für 1 Euro gekauft. Bisher ist die Idee, einen Erinnerungsort mit einem Wissenschaftszentrum und vielleicht auch einem Hotel zu verbinden, allerdings aus Geldmangel ein Luftschloss geblieben. In der kommunistischen Zeit war im ehemaligen Lehndorf-Schloss noch eine LPG. Erst nach 1989 wurden die Böden herausgerissen, noch vorhandenes Altmetall zu Geld gemacht, Segler grillten im Schloss. Seit 2014 kümmert sich Wolfram Jäger, Professor an der TU Dresden, gemeinsam mit einem polnischen Architekten im Auftrag der Stiftungen um die Restaurierung des Schlosses. Jäger, der auch schon mal im Biwak vor dem Schloss übernachtet, steht im Foyer, von dem aus 2 Holztreppen in die erste Etage führen.
Der Teil des Schlosses, in dem wir uns jetzt befinden, der barocke Kernbau, ist Ende des 17. Jahrhunderts erbaut worden. Auf der Grundlage eines Vorgängerbaus, der marode oder abgebrannt war. Und darauf ist dann dieser Bau errichtet worden im barocken Stil mit einer barocken Fassade. Im 19. Jahrhundert sind die beiden West- und Ostflügel angebaut worden im klassizistischen Stil und danach dann Mitte 19. Jahrhundert die turmartigen Eckbauten, die hinzugefügt worden sind, wo man dem Ganzen den Anschein einer Kreuzritterburg geben wollte.
Auf den ersten Blick sieht man nicht, wie viel Arbeit schon geleistet wurde. Mit großem Aufwand hat man den Keller trockengelegt, das undichte Dach gedeckt. Nun will man für ein Infocenter Musterräume sanieren. Dann müssten die Freiwilligen aus Polen und Deutschland, die die Besucher herumführen, nicht länger auf einer Bank vor dem Schloss sitzen. Neben der Bundesregierung will sich auch die nahegelegene Gemeinde Węgorzewo, Angerburg, beteiligen. Die frühere Pracht der Innenausstattung kann man an einigen Stellen noch ahnen. Jäger zeigt auf die Deckenbalken.
Hier sehen wir natürlich diese Bemalung doch wunderbar, auch wenn sie sehr angeschwärzt ist. Wir sehen hier immer einen gewissen Abstand so eine Menge von Früchten, Apfelsinen und Äpfel, Pfirsiche, Laub und Blätter drumherum.
Hinter dem Schloss liegt der große, verwilderte Park. Georg Gietz geht zu dem demolierten kleinen Teehaus, gebaut nach einem Entwurf von Karl Gotthard Langhans, dem Architekten des Brandenburger Tors. Gietz ist Mitglied der Lehndorf-Gesellschaft, die 2010 von den Nachfahren ins Leben gerufen wurde. Er weiß von einem prominenten, aber nicht eben erwünschten Besucher des Teehauses zu berichten. NS-Außenminister Joachim von Ribbentrop. Dieser hatte sich 1941 gegen den Willen der Familie im Schloss einquartiert.
Ribbentrop hat sich ja hier in Steinhaus sehr wohl gefühlt. Da sind also auch Aufnahmen abgelichtet, wie er mit den Kindern von Lehndorf den, glaube ich, auch einen Pony geschenkt hat, wo also dann diese Herren die ganze Anlage nutzten. Und sicherlich wird Herr Ribbentrop auch hier seine Tasse Tee getrunken haben.
Grund von Ribbentrops Anwesenheit war die Nähe zur Wolfsschanze, der riesigen Bunkeranlage nur 20 Kilometer entfernt, in der Hitler die Operation Barbarossa, also den Russlandfeldzug, plante. Heinrich von Lehndorf und seine Frau stellten sich vorderhand gut mit Ribbentrop und seinem Hofstaat. Heimlich fungierte Lehndorf jedoch als Verbindungsmann zwischen Graf Stauffenberg und Henning von Treskow. Die Grünen-Politikerin Antje Vollmer hat das Doppelleben der Familie in einem Buch beschrieben. Am Ortsausgang von Steinort führt ein Feldweg zur Erbbegräbniskapelle der Lehndorfs am anderen Ufer des Steinorter Sees. Die Kapelle, ein Ziegelbau des Baumeisters Friedrich August Stühler, ist heute leer. Russische Soldaten sollen die Zinksärge nach dem Krieg benutzt haben, um auf dem See zu angeln, erzählt man sich im Dorf. Georg Gietz steht inmitten von Brennnesseln und Grabsteinen neben dem Dieselgenerator, der den Strom für die Kettensäge produziert.
Das Ding wurde ja dann auch feierlich eingeweiht, oben auch mit einem Kreuz wieder versehen. Dieses hat die Familie Lehndorf aus Privatmitteln gestiftet und ziert also jetzt, wie es sich für eine Kapelle gehört, die Spitze.
Verus von Plotho ist ein Enkel Heinrich von Lehndorfs. Seinen Großvater, der mit 35 Jahren in Berlin-Plötzensee hingerichtet wurde, kennt er nur aus Erzählungen und Büchern. Er weiß aber, dass sein Großvater ein Pferdenarr war. Er liebte es, mit seiner Schwester Sissi und seiner Cousine Marion Gräfin Dönhoff in der Steinorter Wildnis auszureiten und zu jagen.
Da gab es Entenjagden im Juli, wo 600 Enten geschossen wurden. Da kam das die ganze Region zusammen. Gerade in einer Welt, die ja auch wiederum von dem Winter geprägt ist, wo überhaupt nichts passiert.
Während es in Steinort noch heute recht ruhig ist, geht es an der Wolfsschanze quirlig zu. Die riesige Bunkeranlage, das Führerhauptquartier, wurde ab 1940 mitten im Wald errichtet. Polnische Schüler, sogar Touristen aus China oder Indien, spazieren zwischen den gesprengten Bunkern von Hitler und Göring, kaufen Handtücher mit dem Aufdruck Wolfsschanze oder Gasmaskenattrappen. Czesław Puciato führt 50 Niederländer über das Areal. Der pensionierte Geschichtslehrer mit der Multifunktionsweste ist einer der zertifizierten Tourguides an der Wolfsschanze. Vor einem Trümmerhaufen bleibt er stehen und liest vor, was auf einer kleinen goldenen Tafel eingraviert ist.
Hier haben wir diese Stelle, wo das alles geschehen. Ein bisschen näher kommen. Weil ein Schrift so klein ist, lese ich das alles. An diesem Ort hat Klaus Schengraf von Stauffenberg am 20. Juli 1944 die Aktentasche mit der Bombe deponiert.
Man merkt Puciato an, dass er sein Thema den Besuchern mit allen Mitteln nahebringen will. Er versteht sich als Zeitzeuge, war auch dabei, als 50 Jahre nach Kriegsende an der Wolfsschanze eine deutsch-polnische Versöhnungsfeier stattfand. Und er ist sich der vielfachen Tragödie des Hitler-Attentats voll bewusst.
Und das ist noch mehr sensationell, dass dieser Anschlag hier wurde geführt von eigenen Leuten. Aber das war schon Katastrophe, das war schon Agonie, das war schon Ende. Und die Russen waren schon etwa 100 Kilometer von hier.
Träumend heißt diese Melodie, Monika Stadler an der Harfe. Ja, jetzt kommen wir zu einer wiederum recht persönlichen Geschichte. Ende der 60er Jahre hat mein Kollege Dieter Bub zum ersten Mal das Westufer der Elbe erkundet. Die Flussmitte bildete seit der Teilung Deutschlands, wenn auch lange Zeit heftig umstritten, die Grenze zwischen Ost und West. Dieter Bub hat damals für den NDR, den Norddeutschen Rundfunk, in einer Serie Gemeinden und Städte porträtiert und danach folgten dann zahlreiche Dokumentationen. 30 Jahre nach der Öffnung der Grenze hat er sich nun wieder auf den Weg gemacht und dabei Bekannte einmal mehr getroffen und auch neue Entdeckungen gemacht.
Das war damals die schlimmste Grenze, die gefährlichste in Europa, die wir hatten. Hier traf sich ja Feuer und Wasser direkt.
Drüben war die SBZ und hier die besetzte Zone. Die Teilung Deutschlands wurde nach dem Krieg von Anfang an in Berlin und an der Elbe dokumentiert. Reinhard Nitzsch und Heinz Dahlmann haben diese brisante Situation über viele Jahre an Bord des Zollbootes Hitzacker miterlebt. Die Grenze war dabei die Mitte der Elbe.
Reinhard und ich, wir waren 15 Jahre zusammen auf dem Zollboot Hitzacker, haben wir 15 Jahre lang hier unseren Dienst
gemacht. Wir haben tausende Kilometer.
Die Besatzung musste jeden Tag mit Zwischenfällen rechnen. Westdeutsche und Ostdeutsche begegneten sich ohne jeden Kontakt, nur ein paar Meter voneinander entfernt.
Ein ganz tolles Erlebnis hatten wir mal, das war am Abend. Wir waren rausgefahren und jetzt kamen wir runter und fuhren dann Feierabend, unsere Schicht war zu Ende. Und dann sah ich, wie einer von der Brücke was runterwarf. Und dann kam der runter, ja, da waren wir schon an der Brücke vorbeigefahren. Und da sag ich, was willst denn? Da sagt er, ich will mit rüber, der Soldat. Und was er da runtergeworfen hat, das war sein MG. Und dann hat er seinen Kumpel, der hatte eine MP, der muss wohl eingeschlafen sein. Und dann hat er ihm die MP weggenommen. Jetzt war, wo die Tonne ist, das Grüne, da waren wir jetzt so. Ich sage, dann gehen wir ins Wasser rein. Er sagte, ich komm doch hier an Land. Ich sage, das dürfen wir nicht, dann begehen wir eine Grenzverletzung. Ja, jetzt musste der notgedrungen ins Wasser rein. Und jetzt ging er dann ins Wasser und jetzt hielt er die MP immer so hoch. Und schwamm und wir lagen ja jetzt mit, gegen Strom. Und dann kam er ja am Bug vorbeigeschoben. Und der konnte schon, weil der schwamm ja nur mit einer Hand. Und ich sagte, schmeiß doch die MP weg. Und dann ließ er auch die MP fallen. Und dann haben wir ihn an Bord genommen.
Manchmal bringt Reinhard Nitzsch in Erinnerung an längst vergangene Zeiten bei der Seefahrt sein Akkordeon mit zum Ufer der Elbe. Viele Bewohner am Westufer der Elbe erlebten von Anfang an die Brisanz der Situation, so wie Käthe Klukas und Hertha Kralemann.
Wie Großeltern drei Dörfer weiter wohnten, da waren wir verlobt und da sagte Großmutter, du darfst nicht aus dem Fenster gucken. Ich sag, wieso nicht? Nein, sagt sie, denn die sehen das und dann schießen sie. Und wie wir dann nachher geheiratet hatten und wir dieses hier gefunden, da konnten wir sie ja immer sehen. Und dann habe ich immer gesagt, das gibt's nicht.
Wir haben ja auch Dampferfahrten gemacht. Und die Leute waren da beim Heuen.
Ja.
Die haben sich umgedreht und so gewinkt, dass die Wachsoldaten das nicht sahen.
Das war
die waren ja immer standen, man haben ja aufgepasst. Und da durfte ja auch keiner rüber.
Und wir haben dann alle immer gesagt, das ist furchtbar, wenn die Leute da gucken und die standen dann überall mit den Gewehren und alles. Es war nicht schön.
Für Käthe Klukas und Hertha Kralemann bedeutete das Elbufer ein Stück Heimat. Sie waren die Ersten auf dem Campingplatz in Kleinküren. Bei einer meiner Reisen entlang der Elbe bin ich Jürgen Garnitz aus Stralsund und Erich Groll aus Dömitz begegnet. Beide waren bei den Grenztruppen der DDR stationiert und fuhren bis zum Ende der DDR-Patrouille. Als ich sie vor Jahren traf, bekannten sie sich zu ihrem Auftrag.
Also wir waren verantwortlich für die Sicherung der Staatsgrenze im Elbbereich. Also hier waren wir stationiert und von hier aus fuhren die Besatzung raus. Der Bereich ging von Kumlosen oben bis in Richtung Hitzacker runter.
Wir waren auf der Elbe, um eine Grenzverletzung zu verhindern. Und wir waren dann nur die Letzten, sage ich mal jetzt so, auf der Elbe. Und da war ja nichts weiter mehr. Ja? Und den Auftrag haben wir erfüllt.
Falsch gesehen hat das keiner irgendwie von unseren Leuten, sowieso nicht. Das war Auftrag. Man war im Prinzip dazu ausgebildet. Man hat das im Prinzip gelernt gehabt. Und ich sag's mal so einfach, die haben ihren Job gemacht, wie die anderen von der anderen Seite auch.
Mit dem Unterschied, die Männer vom Zoll waren unbewaffnet, die Grenztruppen mit Kalaschnikows und MPs ausgerüstet. Wie viele Flüchtlinge sie ergriffen, ob sie Grenzverletzer erschossen haben, darüber schweigen sie. Auch wie vielen es dennoch gelungen ist, das Westufer zu erreichen. Eines der alten DDR-Patrouillenboote liegt vor dem Museum am alten Zollhaus in Schnakenburg. In ihm wird mit Dokumenten und ein paar Figuren, verkleidet als ostdeutsche Grenzwächter, an die Teilung Deutschlands erinnert. Hier bin ich mit Günter Steinbiss verabredet. Er war früher wie viele beim Zoll beschäftigt und hat eine DDR-Geschichte. Seine Familie besaß bis zur drohenden Enteignung einen großen Bauernhof bei Lenzen.
1953. 18. Januar 1953, abends um 18 Uhr, haben wir unser Anwesen in Lenzen an der Elbe verlassen und sind auf geheimen Wegen nach West-Berlin.
Aber Lenzen ist auf der anderen Seite.
Das ist richtig.
Und dann sind Sie, haben Sie versucht, nach Berlin zu kommen?
Da sind wir nach Berlin, nach West-Berlin. Damals war es noch nicht ganz so gefährlich, aber die Züge wurden schon kontrolliert. Ich bin mal zurückgefahren mit meiner Familie, nachdem ich hier in Schnakenburg verheiratet war, und wollte meiner Familie mal meinen Geburtsort zeigen. Und das war 1987. Ja, da waren wir ein bisschen
schockiert.
Ja, wie das alles, wie das aussah, was da draus geworden ist.
Ich meine, dass Sie jetzt hier sind und hier ihren Job gefunden haben und hier gelebt haben, ist das Heimatgefühl?
Naja, sicher. Ich hab die Hälfte meiner Schulzeit, habe ich, sage ich hier immer spaßenshalber im Museum, die Hälfte meiner Schulzeit habe ich im Sozialismus verbracht und die andere Hälfte im Kapitalismus. Also wurde dann gefragt, ja, was haben Sie denn besser gefunden? Ja, ich sage, da wollen wir jetzt nicht drüber reden, nicht?
Günter Steinbiss fühlte sich nach 1989 um den Besitz seiner Familie mit Haus, Hof und Ländereien betrogen. Nach der ersten Enteignung in die LPG sei er Opfer der Treuhand geworden. Nichts sei ihm geblieben. Klaus Reinicke, früher wie Steinbiss und viele andere am Westufer beim Zoll beschäftigt, sah mit der Öffnung der innerdeutschen Grenze seine Chance. Waren bis 1989 alle Verbindungen über die Elbe abgeschnitten, investierte er in Schnakenburg in eine erste und später eine zweite neue Fähre. Ein Geschäft, das bis heute floriert.
Gleich nach der Wende wurden ja hier auf der Elbe, Mittelelbe hier von Schnakenburg bis Bleckede drei neue Fähren installiert. Ne? Und vor dem Krieg gab es ja hier in Schnakenburg auch schon mal eine. Und da habe ich gesagt, warum soll nicht hier auch eine Fähre laufen? Und ich habe ja mitgekriegt, dass die anderen Fähren sehr gut liefen, aber war natürlich auch kurz nach der Wende, jeder wollte rüber. Der Osten wollte den Westen sehen und der Westen wollte den Osten sehen. Ne? Da war richtig was los, ja, kann ich Ihnen sagen.
Komm mal ran.
Von wegen hier mal liegen gab es nicht.
Da drüben, was ist dort drüben, wenn wir jetzt rüberfahren?
Wo das, kommt ist, man da? Das ist das Brandenburger Land.
Und wir kommen von Niedersachsen?
Von Niedersachsen, jawohl.
Und aber es ist gut, dass wir jetzt so lange schon die Einheit haben. Sind Sie zufrieden?
Ja, ich bin sehr zufrieden.
Die Geschäftsverbindungen zum anderen Ufer sind selbstverständlich. Dazu kommen Touristen zu Fuß oder Radwanderer wie die Schauspielerin und Publizistin Clarissa Herrmann. Die Elbregion war für sie eine Entdeckung.
Ja, durch Zufall. Ich wollte Ferien machen und meine Ferien in der Provence sind geplatzt. Und dann dachte ich mir, ich brauche dringend Erholung und Natur. Und da gab es eine Gruppenreise, die hier angeboten wurde. Und mir schien das doch ein unberührter Fleck Natur zu sein. Das hat mich vor allem interessiert.
So kam Clarissa Herrmann nach Lenzen mit seinem Bio-Burghotel des Bundes für Naturschutz und einem enttäuschenden Museum, das mit einem Münzeinwurf ohne Führung leer ist und über die Grenzlandsituation nichts vermittelt.
Das stimmt. Ich muss sagen, ich hatte davon wenig Ahnung. Mein Vater kommt gar nicht von weit weg. Der kommt aus Sachsen-Anhalt. Der hat, als er ganz jung war, rübergemacht, wie man so sagte. Aber ich selbst weiß davon ganz wenig. Und ich bin jetzt erstmal eigentlich nur zu Ferien hierher und habe mir das dann alles hier erzählen lassen, was hier so war. Wir haben uns aber vor allem die Natur auch angeguckt. Wir sind gewandert, wir sind Rad gefahren, wir waren auf der Löcknitz paddeln. Wir haben den Seeadler gesehen, den Rotmilan, Störche, kleine Vögel. Das war herrlich.
Auf der Gartower Fähre bin ich Familie Lehmann begegnet mit zwei Hunden auf dem Weg von Dresden nach Hamburg. Jeden Tag 40 Kilometer auf beiden Seiten der Elbe.
Es gehört einfach zusammen, das Deutschland. Gehört nie getrennt. Dauert aber sicher noch ein, zwei Generationen, bis es wirklich zusammengewachsen ist. Also ich denke mal, unsere Kinder oder unsere Enkel werden das dann anders empfinden als wir.
Auf der Ostseite der Elbe liegt Haar, Teil der Gesamtgemeinde Neuhaus. Das Kuriose, die Gemeinde gehörte bis zur Teilung Deutschlands und gehört nach der Einheit wieder zu Niedersachsen. So hat Marianne Recker in zwei deutschen Staaten gelebt. Im Osten waren sie und ihr Mann im Auftrag der LPG für die Entwässerung der Elbwiesen zuständig. Der Westen war in weiter Ferne. Wir stehen vor ihrem Haus und sie beschreibt ihre Empfindungen damals und heute.
Ja, das ist unser schöner Blick in den Westen. Und den haben wir täglich vor Augen und früher konnten wir da nicht hin. Und jetzt ist das so nah, es ist einmalig schön. Und wenn die Sonne richtig scheint, das genießen wir dann.
War das für Sie so ein Sehnsuchtsort?
Ja, ja, unbedingt. Also man hat oft auf dem Feld gestanden und hat gedacht, ah, da kommen wir nie hin. Das ist unglaublich. Wir hatten zu essen, zu trinken, eine warme Stube und wir hatten Arbeit. Es war alles etwas eingeschränkt, aber so richtig vermisst haben wir nichts.
Was für ein nationales Gefühl haben Sie gehabt und haben Sie heute? Waren Sie bewusst DDR-Staatsbürgerin?
Wir sind die Niedersachsen.
Wir haben ja oft unerlaubt das Niedersachsenlied gesungen und wir sind die Niedersachsen. Und durfte man nicht, vielleicht nicht so laut sagen, aber wir waren Niedersachsen.
Wir sind die Niedersachsen sturmfest und erverwachsen. Heil Herzog Wittekinds Stamm.
Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe Mecklenburg-Vorpommern. Auch dieser Name zeigt, inzwischen ist zusammengewachsen, was zusammengehört. Ich bin mit Ulrike Müller verabredet, der jungen Leiterin, lebhaft engagiert, mit fülligem brünetten Haar. Wir treffen uns auf dem Elfkieker in Beutzenburg, einst mit einem Grenzposten markiert, das Ende der DDR vor der Elbe Richtung Hamburg, heute das grüne Band nach Osten.
Also ich finde, hier in Beutzenburg auf dem Elfkieker hat man einen wunderbaren Ausblick auf dieses wirklich sehr umfassende UNESCO-Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe. Also ein Biosphärenreservat, was sich über insgesamt 5 Bundesländer erstreckt. Ja, also wir sehen hier auf jeden Fall die Elbe mit dem kleinen Nebenflüsschen. Und wir sehen natürlich viele Auenbereiche. Einerseits Harthölzer, die quasi sehr stabil sind. Wir sehen viele Sandbereiche, weil das Wasser gerade sehr niedrig ist. Und natürlich haben wir einen weiten Ausblick auf Grünlandflächen.
Die Elbe, einst eine Chemiekloake durch Abwässer aus Deutschland und Tschechien, ist längst wieder ein sauberer Fluss. Baden und Schwimmen ist auch für Ulrike Müller ein Vergnügen. Wenn auch mit Vorsicht.
Also ich finde das super. Das ist sehr angenehm.
Die Elbe ist ja ein Fluss und häufig mit doch erheblicher Geschwindigkeit.
Ja, deswegen ist es auch nicht zu unterschätzen. Und man sollte sich dann schon eher so einen stilleren Bereich suchen, wo manchmal auch noch vielleicht eine kleine Sandbank ist oder so zwischen den sogenannten Buhnen, die man hier auch gut erkennt. Und dann man natürlich auch aufpassen muss, dass man nicht abgetrieben wird. Jetzt fährt auch gerade mal ein kleines Schiff vorbei.
Im Vergleich mit dem Rhein gibt es an der Elbe nur wenig Schiffsverkehr. Ulrike Müller hat mit dem Biosphärenreservat, dem Elbe-Radweg und seiner Weiterentwicklung neuer regionaler Produkte und Unterkünfte neue Zukunftspläne.
Es ist quasi mein Traumjob, muss ich sagen. Ich war als junger Mensch, als Kind schon immer in einer Naturschutzgruppe. Und es hat mir Spaß gemacht. Ich komme aus Thüringen, aus einer Orchideenregion, den Leuten die Genialität von der Natur nahezubringen. Also ich lebe in Hamburg, von daher ist die Nähe zur Elbe schon gegeben. Das ist also jetzt quasi ein bisschen südlicher, noch der naturnahere Raum. Und das ist einfach ein wunderschöner Arbeitsplatz.
Traumjob?
Ja, auf jeden Fall.
Die Elbe hat auch nach dem Krieg nichts von ihrer Faszination verloren. An ihren Ufern liegen Dresden, Wittenberg, Hamburg und auch Hitzacker. In der Kleinstadt wurde trotz der Teilung als kulturelles Mahnmal 1946 mit den sommerlichen Musiktagen das erste Musikfestival Deutschlands gegründet. Auch sein heutiger Intendant Oliver Wille hat eine deutsche Biografie.
Also ich bin in Ostberlin aufgewachsen und insofern ist dieses Thema sehr präsent für mich. Ich war damals an der sogenannten Spezialmusikschule Hans Eisler. Das war ein Institut für Frühförderung, wie man heute sagen würde. Jetzt ist es das Bach-Gymnasium in Berlin und sie war direkt an der Mauer. Das heißt, jeden Morgen, ich hatte eine Anreise von etwa einer Stunde zur Schule, hat man diese Mauer gesehen. Der U-Bahnhof Bernauer Straße war dort unterbrochen. Alle mussten aussteigen. Ich war 14 Jahre alt, als die Mauer fiel. Ich hatte das Glück, dass ich in der Nacht auch dann zum ersten Mal in West-Berlin war. Und das war natürlich ein prägendes Ereignis, dieser Moment der Maueröffnung. Aber auch die kommenden Jahre, wo ich das Glück hatte, dass ich das immer mit Musik erleben durfte. Unser Streichquartett, das Kussquartett, hatte sich gerade frisch gegründet vor der Wende.
Danach konnten die jungen Musiker in ganz Europa Meisterkurse besuchen.
Für meinen musikalischen Werdegang war es absolut entscheidend, denn wir träumten als junge Leute davon, zu reisen, im Orchester oder mit dem Streichquartett.
Die Vergangenheit bestimmt auch 30 Jahre nach dem Ende der DDR das Programm. Nicht nur bei Film und Fernsehen oder in der Literatur, auch in der Musik wirkten sich die Überprüfungen der Kulturfunktionäre aus.
Wir machen ja in Hitzacker ein Format, das heißt Stimmen unter dem Radar, wo es vor allen Dingen um das Liedschaffen der DDR ging. Also ich glaube, da war es natürlich sehr gesund, dass die Wende kam, so dass man Zugang zur Welt hatte. Wenn wir das jetzt alles nicht spielen dürften, weil wir immer noch die DDR hätten, das wäre scheußlich.
Die sommerlichen Musiktage waren 1946 ein kulturelles Signal über die Elbe hinweg. Eine politische Entscheidung an einem ungewöhnlichen Ort weit ab westdeutscher Realität und lange vor dem großen Festivalboom von Schleswig-Holstein bis zum Rheingau.
Dieter Bub nahm uns mit auf die Elbe und an die Elbe, einst Grenzfluss, heute Bindeglied. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, die Reisenotizen haben Ihnen ein wenig gefallen, meine Damen und Herren. Wenn Sie diese Woche reisen, dann tun Sie es mit Interesse und ganzem Herzen. Andrea Stopp grüßt aus Köln.